Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natur 2.0, dem Biodiversitäts-Podcast. Und heute tatsächlich nicht alleine und auch nicht nur mit Gästen, sondern wir sind wieder zu zweit hier. Hallo Thomas, schön dich zu sehen.
Hallo, ich freue mich natürlich auch und ich freue mich sehr, dass wir heute auch eine Person hier haben, mit der wir uns unterhalten können, und zwar über ein spannendes Thema. Vorstellen darfst du sie aber, denn ihr kennt euch auf jeden Fall schon.
Genau, wir wollen ja hier auch ganz gerne mal so ein bisschen verschiedene Berufswege, Berufsfelder vorstellen. Also was für Jobs kann man eigentlich machen, wenn man sich für Biodiversität oder grundsätzlich für die Natur eben auch interessiert. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ein Thema behandeln können, was mir persönlich auch sehr nah am Herzen liegt, Gutachterbüros und ein bisschen mehr die angewandte Thematik. Bei uns heute ist Svenja Votava, eine sehr gute Freundin von mir und ehemalige Kollegin. Hallo Svenja.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier bei euch zu sein.
Und wir freuen uns, ja.
So sieht ziemlich aus, auf jeden Fall.
Svenja, wir haben uns kennengelernt, da waren wir beide gerade fertig mit unserem Masterstudium und haben dann in einem Gutachterbüro angefangen zu arbeiten. Worin wir uns nämlich unterscheiden, ist die Art des Studiums, was wir absolviert haben. Und das zeigt vielleicht auch schon ganz gut auf, wie divers die Arbeit von verschiedenen KollegInnen in so Gutachterbüros tatsächlich ist. Und so hast du ein Studium der Landschaftsarchitektur absolviert an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe am Standort Höxter. Und zwar hast du da einen Bachelorabschluss und auch einen Masterabschluss hingelegt. Beides im Studium der Landschaftsarchitektur. Ist das soweit richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Das hast du richtig in Erinnerung, ja.
Sehr gut. Und dann haben wir uns, wie gesagt, in einem Gutachterbüro kennengelernt, in der Nähe von Köln, wo wir beide dann gearbeitet haben. Du zuerst als Projektmitarbeiterin, danach auch als Projektleiterin im Bereich Gewässerrenaturierung bzw. Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, die wir auch schon hier öfter mal thematisiert haben. Und jetzt bist du seit Juli 2021 Projektingenieurin in der Landschaftsplanung bei Björnsen, beratende Ingenieure GmbH. Auch, glaube ich, bei Köln, ne? Oder in Köln sogar ist euer Büro.
In Köln direkt tatsächlich, ja.
Was ich auch noch definitiv erwähnen möchte, ist, dass du ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht hast bei der Kreisverwaltung Lippe vor deinem Studium und dann tatsächlich auch eine Ausbildung, die du danach nach deinem freiwilligen ökologischen Jahr gemacht hast, bevor du dann angefangen hast zu studieren. Und auch sehr wichtig, weil daran kann ich mich natürlich nicht nur als eine Freundin, sondern auch als Kollegin erinnern, ist die Eintragung in die Architektenkammer NRW als Landschaftsarchitektin. Und das ist natürlich schon mal ein total spannender Aufhänger. Was hat dir das in deinem Beruf, in einem Gutachterbüro als Gutachterin für Vorteile gebracht, eingetragener Landschaftsarchitektin zu sein? Ist das etwas, was erstrebenswert ist? Kannst du das so ein bisschen einordnen für jüngere ZuhörerInnen vielleicht, die irgendwie auch gerade Landschaftsarchitektur studieren und sich fragen, brauche ich das? Sollte ich das machen?
Ja, grundsätzlich ist es ja erstmal so, Landschaftsarchitekt ist ja unter anderem wie auch ein Architekt, Stadtplaner und so weiter ein geschützter Begriff. Das heißt, Landschaftsarchitekt darfst du dich noch nicht nennen, auch wenn du ein Studium der Landschaftsarchitektur abgeschlossen hast. Dafür brauchst du unter anderem auch die Eintragung in die Architektenkammer. Ist jetzt erstmal noch nicht lebenswichtig. Grundsätzlich war es eigentlich so gedacht, dass wenn du dich zum Beispiel selbstständig machen möchtest, dass dann die Architektenkammer-Eintragung im Fokus steht. Aber auch als Angestellte ist es eigentlich sehr attraktiv, weil du unter anderem auch natürlich diverse Fortbildungen hast, die du jährlich auch machen musst, um immer wieder auf dem aktuellen Stand zu sein, was natürlich persönlich erstrebenswert ist, womit aber natürlich auch die Architektenkammer sicherstellen möchte, dass man einfach mit der Zeit auch geht, dass gesetzliche Neuerungen oder einfach auch mal weiteres Vernetzen im Vordergrund steht. Und daneben ist natürlich auch die Versorgung ein großes Thema. Das heißt, gleichzeitig ist dann auch die Aufnahme in das Versorgungswerk der Architektenkammer damit vorgesehen. Das heißt, du bekommst dann auch eine Altersversorgung, eine Altersrente, Berufsunfähigkeitsrente. Ja, das ist alles mit noch ein Thema. Das heißt, man kann dann sagen, ich möchte nicht mehr in der gesetzlichen Rentenversicherung sein. Ich möchte das jetzt alles darüber abwickeln. Das heißt, es geht dann alles automatisch über das Versorgungswerk. Und du bist da eigentlich auch ziemlich gut aufgehoben. Das ist auch noch so ein Nebeneffekt. Was natürlich gerade als Angestellte in einem Gutachterbüro ist, wenn man Akquise betreibt, man sich auf bestimmte Projekte bewirbt, wo es gerade auch ein Verfahren gibt, ein mehrstufiges, um erstmal mit Referenzen anzufangen. Da ist natürlich eine Eintragung in die Architektenkammer immer auch noch ein Bonus. Damit stellt man ein bisschen auch, zumindest ist es der Gedanke, ein bisschen sicher, dass die Qualität vorherrscht und dass regelmäßig das Wissen immer auf dem aktuellen Stand ist. Das ist immer so ein kleiner Bonus. Ein Muss als Angestellter ist es tatsächlich nicht oder als Angestellte, aber tatsächlich war es für mich klar, das möchte ich machen.
Ja. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, du hast Landschaftsarchitektur studiert, ich habe Umweltwissenschaften studiert und danach dann Ökologie und Evolution. Was für andere KollegInnen hast du mit anderen Ausbildungen, Studium, also Geografie, weiß ich, Geografiestudierende landen öfter gerne mal in Gutachterbüros. Was hast du sonst so für Einblicke, was so Ausbildung oder Studium deiner KollegInnen so angeht?
Tatsächlich von BiologInnen, dann ganz spannend, GeografInnen, klar, ist auch immer dabei. Was aber auch spannend ist, Geoökologen, Geowissenschaftler, tatsächlich sind es wirklich hauptsächlich Biologen oder auch Landschaftsarchitekten oder früher hieß es ja auch Landespflege, die in den Bereich gegangen sind, weil der ökologische Faktor und der ökologische Hintergrund für die Arbeiten, die ich mache, bis hin zu dem, was ich aktuell mache, natürlich absolut wichtig sind. Da sind klassische Stadtplaner oder Ingenieure, zum Beispiel die Wasserbauingenieure oder so, natürlich eignen die sich auch Wissen an, ist aber natürlich für Gutachten in dem Fall nicht Priorität.
Das hast du schon gesagt, für dein Tätigkeitsfeld brauchst du diese ökologischen Hintergründe. Wie können wir uns denn jetzt deinen Arbeitsalltag vorstellen? Was für Projekte betreust du? Genau.
Ja, es ist wirklich tatsächlich kein Tag wie der andere. Das war eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe, was mir aber schon am Besuchstag der Hochschule damals eigentlich der Professor, der es ein bisschen vorgestellt hat, gesagt hat, das wirst du niemals erreichen, das gibt es nicht. Weil ich gesagt habe, ich hätte gerne eine gesunde Mischung von Schreibtischarbeit, draußen sein, mit Menschen arbeiten und ebenfalls was für die Natur tun, ein bisschen die Welt verbessern tatsächlich. Und da hat er gesagt, nein, sowas haben wir nicht. Da habe ich schon gedacht, schade, aber tatsächlich gibt es das. Mein Alltag besteht, wirklich jeder Tag ist anders. Teilweise bin ich am Kartieren, das heißt, ich mache Feldarbeit, tatsächlich Avifauna, Vögel kartieren, Vegetationsaufnahmen oder halt auch Biotoptypenkartierung, Gewässerstrukturkartierung sind auch ein Thema, gerade auch um Gewässerplanungen, die ja auch bei uns im Büro sehr hoch geschrieben werden, entweder zu kontrollieren, zu erweitern, für weitere Planungen zu nutzen. Und des Weiteren mache ich ganz klassische Gutachtertätigkeiten, das heißt Gutachten schreiben, sei es jetzt FFH-Vorprüfungen oder auch Verträglichkeitsprüfungen, artenschutzrechtliche Prüfungen, landschaftspflegerische Begleitpläne. Das, was ich draußen im Gelände aufgenommen habe an Feldarbeit, selbst in ein Geoinformationssystem zu packen. Eine Arbeit, die immer noch ganz viel Spaß macht. Das ist so das täglich Brot, glaube ich, was jeder, der irgendwie Feldarbeit macht, dann auch noch zu tun hat. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, die aber getan werden muss. Und je sauberer man das macht, desto besser kann man hinterher da was mit anfangen. Und was einen Großteil aber einnimmt, was auch das Spannendste tatsächlich ist, ist, ich mache ökologische Baubegleitung. Und das auf den Baustellen, das ist wirklich das, was man vorher in den Gutachten mal gemacht hat. dann jetzt mit Zusammenarbeit auf der Baustelle mit den Unternehmern, die bauen, das Ganze ja konform mit dem Artenschutz auf die Reise bringen.
Können wir da vielleicht mal ein Beispiel, das muss jetzt kann auch ein fiktives Projekt sein, aber einfach mal so durchspielen, wie würde sowas aussehen? Also was wäre jetzt zum Beispiel, in was für einem Bericht würdest du da jetzt was empfehlen und wie sieht dann die Umsetzung und deine Begleitung in der ökologischen Baubegleitung aus?
Also ganz klassisch ist ja das Handwerk, wenn wir auf die Baustelle kommen, das ist die Bauanlaufbesprechung, alle sitzen an einem Tisch, jeder stellt sich vor, jeder sagt, was er tut. Dann wird man erst nochmal als Ökotante oft belächelt, wenn man sagt, man wird die ökologische Baubegleitung und muss sich doch noch tatsächlich, auch wenn es schon viel, viel besser geworden ist, die letzten Jahre ein bisschen behaupten, dass die Ökologie auch ein großes Standbein ist und sehr wichtig ist und man da auch jetzt für einstehen muss, definitiv. Das heißt, man hat den landschaftspflegerischen Begleitplan mit den Genehmigungen und den entsprechenden Maßnahmen im Gepäck und kann dann genau überprüfen, sind es zum Beispiel, gibt es Bauzeitbeschränkungen? Das heißt, eine bestimmte Art, die vorkommt, die auch weiter vorkommen darf, aber in der Zeit, in der sie zum Beispiel brütet, darf dort nicht gearbeitet werden. Oder ganz klassisch Fledermäuse, die in Bestandsbäumen leben. Die Bäume bleiben stehen, aber dann keine Nachtarbeit. Das heißt, dass in der Zeit, was natürlich für den Menschen auch ein Faktor ist, aber wenn wir bei den Tieren bleiben, das sind so Punkte. Der größte Teil ist, glaube ich, tatsächlich erstmal Baumschutz. Unter anderem auf Baustellen. Das beginnt ja schon bei den Baustelleneinrichtungsflächen. Manchmal auch schon weit im Voraus, wenn es um den Baumschutz geht. Das heißt schon bei der Baufeldfreimachung.
Du dann darauf achten, dass bestimmte Bäume, also ich weiß nicht, geschützte Bäume zum Beispiel stehen bleiben, weil die besonders schützenswert sind oder drumherum gebaut oder die eingepackt werden oder wie stelle ich mir das vor?
In der Planung sollte eigentlich schon vorgegeben sein, welcher Baum stehen bleiben soll, welcher Baum natürlich dann entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Rodungszeiträume leider entfallen muss. Aber es kommt dann leider doch vor, dass trotz Plänen man auf einmal feststellt, der Baum ist doch irgendwie zu nah an einer Fläche. Und das muss man dann auch nochmal oft diskutieren, dass es bestimmte Vorgaben gibt, in denen man bei einem Baum nicht eingreifen darf. Man weiß ja, das Klassische, was man auf der Baustelle kennt, ist, der Baumstamm wird eingehaust, der wird verbrettert. Das ist so ein mechanischer Schutz. Das ist der Standard, den man immer mal sieht, wenn man irgendwie auch an der Straße vorbeifährt und irgendwo ist eine Baustelle. Das ist noch nicht mal das größte Thema. Auch da kann man leider verdammt viel falsch machen. Da muss man dann auch öfters mal den Finger heben. Und man macht sich auch nicht beliebt tatsächlich, wenn man das immer wieder sagt. Aber dafür bin ich dann da, um das zu tun. Aber der Baum hat ja nicht nur einen Stamm. Das Wichtigste ist, was oft vergessen wird, der hat eine Krone. Und der hat, das sagt man ja ungefähr so breit, wie die Krone auch ist, wenn man denn nach unten gehen würde, hat er auch Wurzeln. Und in dem Bereich plus 1,50 Meter darf man eigentlich überhaupt nicht eingreifen. Weder was lagern, noch irgendwas an Boden wegnehmen oder gar aufhäufen. Also da kriegt man manchmal schon einen Schreck, wenn man hinkommt und auf einmal liegt da eine Bodenmiete bis an den Stammfuß ran und man fragt sich, wo kommt das her? Das ist eigentlich gar nicht eingeplant. Ja, nur kurz zwischengelagert. Sowas? Das ist ein Thema. Oder was das meiste ist tatsächlich, wir haben auch relativ viel mit offenen Gräben zu tun, weil natürlich auch oft Leitungen umgelegt werden müssen oder Spundwände oder ähnliches gesetzt werden müssen zur Sicherung. Und da muss man schon im Vorfeld, auch wenn man eine Begehung macht, natürlich darauf achten, dass all diese Schutzmaßnahmen ja eingehalten sind. Denn ansonsten hat man ein Problem. Und es ist leider auch manchmal so, dass ich gar nicht vorher involviert bin oder irgendeiner, der auch diese Punkte vom Plan nach außen transportiert, integriert ist in diese Planung und man kommt dazu wir brauchen jemanden für die ökologische Baubegleitung, dann und dann ist Bauanlaufbesprechung, los geht's. Und dann hat man die Pläne und kommt das erste Mal raus und denkt sich, ui, das wird aber sportlich. Und dann fangen schon die ersten Sachen an, wie man überlegen muss, Gesetzes-, Genehmigungs-, Zeit- und Geldkonform, diese Maßnahmen zum Schutz zum Beispiel der Bäume, das ist ja nicht nur die Bäume, es ist ja eigentlich alles, was wir auf der Baustelle eigentlich vorfinden, unter einen Hut bringen. Und das ist das, was ich einfach so spannend finde. Wir haben ja alle ein Ziel, wir wollen ja eigentlich auch was besser machen. Und wollen dann gucken, dass wir das alles zusammenkriegen.
Ist denn ökologische Baubegleitung verpflichtend für alle Baustellen? Oder wer entscheidet, wann entscheidet sich, dass das ökologische Baubegleitung stattfinden muss?
Also tatsächlich dadurch, dass man ja schon im landschaftspflegerischen Begleitplan die entsprechenden Maßnahmen formuliert, beziehungsweise auch ja gegebenenfalls vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen oder ähnliches festlegt, ist mir jetzt noch nicht untergekommen, gibt es tatsächlich kaum noch eine Behörde, kaum noch eine Genehmigungsbehörde, die sagt, nee, also ökologische Baubegleitung brauchen wir da nicht. Und sollte es tatsächlich mal sein, dass ein Hinweis auf ökologische Baubegleitung, eben weil viele Bäume da sind oder auch sensible Tierarten, mal einmal nicht mit in den Genehmigungen drin steht, kommt das relativ schnell als Nachtrag zu einem Auftrag dazu, weil man dann doch merkt, dass ein klassischer Bauüberwacher dem einfach nicht gewachsen ist, ne? Das ist ja klar. Die haben einen ganz anderen Fokus, die müssen ganz andere Sachen auf die Reise bringen. Da muss einer, der die ökologische Brille hat, einfach dabei sein. Das hat sich auch bewährt.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, Ausgleichsmaßnahmen. Das ist ja vielleicht auch ein Begriff, den jetzt nicht jedem Zuhörerin was sagt. Kannst du einmal erklären, was Ausgleichsmaßnahmen sind und vielleicht auch nochmal ein Beispiel geben?
Ja, das, was ich eben gesagt habe, waren ja zum Beispiel vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die sogenannten CEF-Maßnahmen. Das ist ja etwas, was im Vorfeld schon passieren muss. Das ist oft, wenn es gerade um Vögel, Brutstätten, Fledermäuse, deren Habitate geht. Das heißt, wenn Bäume fallen müssen für ein bestimmtes Projekt, in denen ganz klar nachgewiesen ist, dass dort eine Fledermausart lebt, dann muss im Vorfeld ein Ausgleich dafür geschaffen werden, damit diese Art auch weiterhin ihr Zuhause, ihr Habitat weiterhin behalten kann. Das ist oft mit künstlichen Nistkästen wird das gemacht. Im besten Falle ist rundrum ein vollständiger Habitatkomplex, in den sie auch wirklich dann umsiedeln können. Denn meist ist es ja nicht damit getan, wir hängen einen Fledermauskasten hin, wenn aber rundrum nichts mehr ist, von dem sie auch leben können. Die müssen ja auch irgendwo Nahrung zu sich nehmen. Und dann wird es schwierig. Das heißt, das ist ja das, weswegen man ja für Art auch schaut, was haben wir dort, was müssen wir tun. Bei Vögeln ist es oft einfacher, wenn es um keine Art geht, die besonders spezielle Habitatansprüche hat. Deswegen wird da ja auch oft unterschieden. Wir haben ja in NRW so ein paar Planungsinstrumente, die uns da helfen, im Vorfeld durchzugehen. Wir haben ja die sogenannten planungsrelevanten Arten, die uns ein bisschen helfen, alle geschützten Vogelarten, die wir hier haben, ein bisschen zu filtern. Das heißt, man kann im Vorfeld schon einmal schauen, welche Arten können hier überhaupt vorkommen, welche aufgrund der Habitatstruktur, die wir im Projekt haben, und dann entsprechend durchgehen. Und können dann für all die, in Anführungszeichen, anderen Arten, die sogenannten ubiquitären Arten, die Allerweltsarten, die anpassungsfähiger sind, die viele Lebensräume, die auch die spezialisierten Arten nutzen, ebenfalls nutzen, damit wir nicht jede Amsel, jede Blaumeise auch einmal komplett durchgehen müssen bei einem Gutachten. Und deswegen kann man da oft recht gut Umsiedlungen machen. Das Gute ist, wenn man meist den Habitatkomplex hat und genug Ähnliches rundherum. Spannend wird es dann natürlich, wenn man sowas wie, was hatten wir denn in einem Projekt? Ach genau, einen Turmfalkennistplatz. Das ist dann natürlich spannend, je nachdem, was dann da kommt. Zum Beispiel, wenn es um Windräder oder Ähnliches geht, dann wird es natürlich spannend. Dann kann man nicht sagen, doch, da rundum ist ja halt noch ein bisschen Platz, das wird schon passen. Dann muss man wirklich ja auf die Suche gehen. Wo ist die Möglichkeit eine entsprechende Höhe, entsprechende Strukturen? Da kann es dann halt auch schon mal sein, dass man dann sogar für einen Turmfalken, Nistkästen und Ähnliches an höhere Gebäude oder sowas anbringen muss oder beziehungsweise das auch begleiten muss, dass das korrekt gemacht wird. Das ist halt schon spannend. Das ist aber nicht immer damit getan, wir hängen irgendwo einen Nistkasten hin und dann ist alles gut. Dafür hat jede Art ja dennoch spezielle Ansprüche.
Das klingt auch ein bisschen so, als ob du sehr viel Lösungen suchen musst, um quasi da voranzukommen für einzelne Dinge. Mich würde gleich auch noch so ein bisschen was an Praxisbeispielen quasi interessieren. Ich fand aber einen Aspekt ganz spannend am Anfang, wo du einleitend gesagt hast, dass dir damals mal jemand prophezeit hat, dass du so etwas quasi wie einen vielfältigen Job, bei dem jeder Tag nicht ist wie der andere, quasi nicht finden musst. Also das ist eine falsche Prophezeiung, die quasi dann wirklich noch aus Studienzeiten kam, oder war das noch ganz zu Beginn, als du in den Studiengang überhaupt rein bist?
Das war tatsächlich beim Vorstellungstag der Hochschule. Ich weiß noch, wir standen in einem Teil vom Botanischen Garten und da fragte einer, wie so ein klassisch, also derjenige Professor hat auch ein eigenes Planungsbüro, der ist aber allerdings Stadtplaner. Der ist tatsächlich gar nicht in den ökologischen Bereich und der sagte das ganz, ganz lapidar. Tatsächlich sind auch wirklich einige Kommilitonen und Kommilitoninnen, die klassisch den ganzen Tag irgendwie Cut-Zeichnungen machen oder Ähnliches, ne?
Was sind denn CAD-Zeichnungen?
Ach so, CAD, also ganz technische Planung, technische Zeichnungen. Das heißt, das, was wir hinterher auf einem, ja heute doch auf Baustellen immer noch ausgerollten Plan, unsere ganzen Planungen haben.
Das heißt, wenn uns jetzt hier angehende Studierende zuhören, dann nicht auf irgendwelche alten Meinungen was geben, sondern du hast es geschafft, du hast einen Beruf, der sehr abwechslungsreich ist, wo jeder Tag anders sein kann.
Ja. Wenn man das möchte, findet man es, glaube ich, auch tatsächlich.
Vor allem ist das nicht das erste Mal, sondern wir haben schon häufiger demotivierende Dinge gehört, dass den Leuten das gegenüber geäußert wurde. Leider auch immer, als sie relativ jung waren und irgendwie entweder überlegt haben, Dinge zu machen, oder als sie dann mitten in den Qualifikationen stecken. Und ich finde es immer sehr schade, weil man ja eher schauen sollte, dass man die Leute motiviert und aufbaut, vor allem wenn sie sich schon mal für das Feld interessieren, wo man dann selbst tätig ist oder so. Das ist ja eigentlich was sehr Schönes irgendwie. Ja, aber eine Frage, die sich mir noch stellt, vielleicht auch einigen, die gerade zuhören, gibt es einen Unterschied zwischen Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung? Und falls ja, welcher ist das?
Ja, tatsächlich ist es, ich weiß gar nicht, ob es ein festgelegter Begriff in dem Fall ist. Bei uns war es halt vom Studium aus her tatsächlich, wir haben ja alle irgendwie mit Landschaftsarchitektur angefangen. Ich habe damals tatsächlich auch gedacht, ich wollte Gartenplanung machen tatsächlich und habe dann festgestellt, hui, da gibt es ja viel, viel schönere Sachen. Und bei uns waren die Landschaftsplaner tatsächlich, ja, die ganze Umweltplanung, also alles, was mit Artenschutz und Umwelt zu tun hat. Und die Freiraumplaner, die sowas wie Plätze gestalten, Radwegeplanung, Sportplätze, Außengelände und solche Sachen machen tatsächlich. Und das ist auch jetzt immer noch so, dass die Landschaftsplaner tatsächlich einen ökologischen Hintergrund haben, weil wir da tatsächlich im Studium aus in die ganzen biologischen Module tatsächlich mitgenommen haben. Wir konnten ja irgendwann dann auch wählen. Klar haben wir alle Pflichtmodule gehabt, aber dann war es halt nicht sowas wie Vertiefung in den ganzen technischen Bereichen oder so. Ich meine, klar, Regenwassermanagement und sowas hat man dann schon im Grundauszug auch gemacht, aber dann doch lieber die ganze Biotik vertiefen tatsächlich.
Und der Architekturaspekt ist dann quasi eher der gesicherte Berufsaspekt, der hinzukommen kann, wenn man sich dann darüber hinausgehend nochmal entweder einschreiben, also irgendwo eintragen lässt, das beantragt. Oder ist das quasi auch einfach synonym verwendbar, dass man sagt, Landschaftsarchitektur ist zum Teil auch einfach ein Synonym für Landschaftsplanung?
Wird oft verwendet tatsächlich als Synonym. Aber wenn man, je nachdem, welchen Fokus man halt setzt, ob man jetzt für eine berufliche Ausschreibung, welchen Weg man gehen möchte oder halt auch für eine Ausschreibung, die man macht, um ein bestimmtes Projekt zu bekommen, sollte man halt schon unterscheiden, dass das tatsächlich die Qualifikation, also der Bachelor hieß tatsächlich auch Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, und der Master war Landschaftsarchitektur, der war tatsächlich auch nicht ganz so ökologisch geprägt, muss man sagen, weil da waren nicht so viele Module, die es war immer bei uns an der Hochschule, es war halt ein 8-semestriger Bachelor mit einem Praxissemester inkludiert und nur ein, also in Anführungszeichen, nur ein 2-semestriger Master. Das heißt, es ist immer unter einem bestimmten Dachthema gelaufen und deswegen waren es halt nicht so viele Module, die man sich selbst aussuchen konnte. Deswegen ist es halt der Landschaftsarchitektur-Studiengang geworden. An anderen Unis oder auch Hochschulen gibt es das auch mit anderen Betitelungen tatsächlich. Aber wenn man die Eintragung halt in die Architektenkammer macht, dann ist man halt klassisch Landschaftsarchitekt. Egal, ob man sich jetzt selbstständig machen möchte als Gutachterbüro oder als Stadtplaner oder ähnliches.
Jetzt hast du gerade schon so ein paar Einblicke geliefert in die Gutachtertätigkeiten, in Dinge, die du bei der ökologischen Baubegleitung machst. Das hört sich schon so an, als dass man als in deinem Beruf oder auch bei deinen KollegInnen wahrscheinlich eine krasse Artenkenntnis braucht. Was sind denn vielleicht so planungsrelevante Arten, wo du sagen würdest, oder Gruppen? Vögel haben wir jetzt schon gehört. Da wäre auch noch, aber da komme ich gleich nochmal dazu, wie man Vögel eigentlich kartiert. Bleiben wir aber vielleicht erstmal dabei, wenn ich jetzt mich interessiere dafür, was für Artkenntnisse oder was für Gruppen sollte ich mir anschauen, dass ich da gute Artkenntnisse habe. Also Vögel zum Beispiel, was wäre es noch so?
Ja, der Großteil, wie du schon gesagt hast, sind die Vögel, die Fledermäuse, Amphibien, definitiv. Das ist auch ein, gerade wenn man natürlich mit Gewässern zu tun hat, ne? Fische, das Muscheln. Es ist tatsächlich, also gerade wenn es auch um Projekte um Wiesen auch geht, ja, auch Tagfalter, auch Wildbienen oder ähnliches. Das ist tatsächlich sowas von umfangreich, das meint man eigentlich gar nicht. Also es ist dann oft, wenn ich dann auf einer Baustelle auch bin und die sagen, ach, Sie sind gar keine Biologin. Und man denke, nee, tatsächlich von Haus aus nicht. Aber das sind wirklich die Artengruppen, die einen ja täglich begleiten.
Jetzt habe ich ja an einer Universität studiert und ich muss sagen, dass wir da auch gar nicht so die Expertise gehabt haben, beziehungsweise die Exkursion oder Bestimmungskurse angeboten worden wären, dass ich das alles mir hätte hier aneignen können. Wie sind deine Erfahrungen mit einer Hochschule jetzt? War das, oder wie hast du dir diese Art Kenntnisse angeeignet?
Also tatsächlich ein kleines bisschen schon vorher, weil mich das schon immer interessiert hat. Ich bin halt auch im Land groß geworden, mit meinem Großvater schon immer viel im Wald unterwegs gewesen. Aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich könnte irgendwie eine Brutvogelkartierung oder ähnliches machen. Aber tatsächlich hat unsere Hochschule das auch angeboten. Das heißt, wir haben da oft die halbe Stunde vor Sonnenaufgang, auch gerne im Juli, also eine Saison sozusagen durchgestanden und haben gelernt, gehört und Eselsbrücken gemerkt, mit Fragen gelöchert. Es ist auch ein paar Mal gewesen, dass so ein Modul direkt am Morgen nach einer Semesterstudienparty gewesen ist. Dann ist man gleich von der Party direkt mit dem Fahrrad an die Weser, um die Kartierung mitzumachen. Ja, und dann haben wir, das ist tatsächlich, das muss ich echt sagen, das habe ich jetzt von einigen auch schon mal gehört, das Tolle wirklich an der Hochschule. Also entweder habe ich da auch super Professoren erwischt und mir die richtigen Module ausgesucht. Klar, ein bisschen Eigenmotivation ist immer dabei. Aber sowas Praktisches habe ich von wirklich wenigen bisher sonst gehört. Ja. Es ist alles so gewesen, dass wir danach dann auch das erste Mal über unseren Feldkarten gebrütet haben, um wirklich mal zu gucken, wo habe ich denn überhaupt ein Revier? Was mache ich denn jetzt mit dem, was ich da die ganzen 7 Male oder was wir da gemacht haben, überhaupt aufgenommen habe? Was mache ich da draus? Was wird das dann später? Es hatte alles einen Praxisbezug. Dadurch, dass auch alle Professoren in irgendeinem anderen Büro gearbeitet oder selber ein Büro gehabt haben. Wir haben auch viele so Kurzmodule gehabt, in denen wir dann auch mal am Wochenende mit einem externen Büro zusammengearbeitet haben, wo dann wirklich ja auch manchmal Ideen gesammelt wurden, die dann in dem Büro auch weiterverfolgt wurden, um einfach ja, als Gastdozenten, die man löchern konnte, wie es dann halt wirklich draußen ist, alles auch so richtige Module, in denen wir ein ganz eigenes Projekt ein ganzes Semester gehabt haben, das dann hinterher wirklich mit allen Gutachten, die für so eine Planung kommen, dann halt abgegeben wurde. Das und was natürlich wirklich der Vorteil an unserer Hochschule war, wir mussten so viele Sachen als Kolloquium halt auch machen. Ne? Wir haben so viele Prüfungen gehabt, in denen wir einen Vortrag halten mussten, in denen wir ja schon Frage und Antworten, wie auch in der Abschlussprüfung. Und das in so vielen Konstellationen. Wir mussten mal in einem Zweierteam, mal alleine eine Herausforderung mit 15 Leuten eine Abgabe zusammenstellen. Vorträge mit 5 Leuten zusammen, die man koordiniert in einer bestimmten Zeit. Jeder hat ein bestimmtes Päckchen, was er vorstellen muss. Das hat einen, finde ich, schon sehr, sehr vorbereitet und auch zu einem, ja, eigentlich guten, eigenständigen Management auch ein bisschen gebracht, weil man für jedes Modul irgendwie was anderes brauchte, was anderes liefern musste, was einen so ein bisschen auch wirklich auf den Berufsalltag vorbereitet hat, wie ich finde. Denn man hat mit so vielen Menschen zu tun als Gutachter, sei es jetzt nicht nur die KollegInnen an sich, sondern Behörden, die ganz auf, sei es jetzt Genehmigungsbehörden, sei es andere Büros, mit denen man zusammenarbeitet, dann ja auch die Auftragnehmer, von denen man Kartierungsdaten dann bekommt, mit denen man weiterarbeitet. Ja, und auf der Baustelle sind ja noch so viele Menschen, so viele verschiedene Gewerke und Begehrlichkeiten. Da ist ja Praxis auf jeden Fall was. Aber
das klingt gerade so schön, weil das klingt gerade wirklich so, als ob du dich einigermaßen gut vorbereitet auf deinen späteren Beruf gefühlt hast, oder? Also wenn man jetzt so auf das Rückblicken schaut, weil bei klassischer Biologie weiß ich, dass das häufig nicht der Fall ist. Also die schauen auch ganz gerne mal aufs Studium zurück, aber wirkliche Skills sind da nicht so wirklich geflossen, die dann in den Berufen relevant sind. Und das klingt sehr schön. Also würdest du auch sagen, dass das was ist, was dich durchaus auch vorbereitet hat auf den Beruf, den du danach gewählt hast?
Definitiv. Ich sehe mich noch mit einem Kollegen und immer noch guten Freund auf einer Wiese sitzen und mesophiles Grünland bestimmen, also nach den Zeigerarten suchen und Artlisten führen. Wir haben, weiß nicht wie oft, die Molche aus den Reusen geholt, weil wir oder auch tatsächlich, wenn wir dann Kammmolche tatsächlich hatten, Bäuche fotografiert und verglichen, um zu gucken, ob wir tatsächlich jemanden wieder in der Reuse haben, den wir das letzte Mal hatten. Und was halt wirklich, wirklich, ja, wirklich toll war, dass man auch mit Fragen, ich meine, es hilft ja nicht, wenn man da sitzt und denkt sich jetzt, gut, ich habe da 3 Bestimmungsbücher, sitze auf der Wiese und komme irgendwie nicht weiter. Dann hast du dir was weiß ich, das also gerade Gräser waren damals mein Horror, mitgenommen, hast dir gesagt, okay, das und das könnte ich mir vorstellen, bist zu deinem Professor gegangen und hast gesagt, so und so, ich habe da ein Problem, das und das. Und dann haben die sich tatsächlich auch die Zeit genommen, um mit dir darüber zu sprechen. Ja, also hinzugehen und sagen, hier, ich kann das nicht, das ist klar. Da sagen die alle auch, ja, dann tut's mir leid. Aber wenn man mit einer Frage kam, wo man auch merkte, da ist was hinter, haben die uns wirklich mit offenen Armen immer wieder empfangen und auch immer wieder unterstützt, wobei es ging, sei es für ein Praktikum, sei es auch hinterher mit Empfehlungen für Bewerbungen nach dem Studium. Also für mich war es tatsächlich, ich meine, es gibt Menschen, die sind, glaube ich, dafür gar nicht so gemacht, das alles so praktisch schon zu machen, dann möchten gerne erst das ganze Wissen aufbauen. Aber ich fand es halt klasse, das Wissen, was man sich aneignet, auch praktisch wirklich anzuwenden. Das war, also ich konnte, als ich dann den Job angefangen habe, ich konnte halt sofort loslegen. Ich musste, klar, Erfahrung sammelt man, aber man wusste zumindest, wie man das anwendet, was man irgendwie gelernt hat und konnte loslegen.
Kann ich bestätigen. Svenja hatte mehr Ahnung als der Inhaber des Büros, wo wir gearbeitet haben.
Sehr schön. Aber das ist ja auch häufig also ich kriege das auch manchmal mit, wenn es Theologiestudiengänge sind, die Leute, die später in den Büros arbeiten, da sieht es dann eher so aus, dass die dann irgendwann angefangen haben, beispielsweise als studentische Hilfskraft oder ähnliches in Planungsbüros zu arbeiten und sich dann das Wissen anzueignen, was dann eigentlich an der Uni nicht vermittelt wurde. Was jetzt aber bei dir so klingt, als ob das einfach tatsächlich realer Bestandteil dann schon von Lehre war, einfach bei dem Hochschulstudium, was eine Fachhochschule ist, quasi von der Ausrichtung her. Mhm. Also Studieren in Höxter, gibt es das immer noch, diesen Studiengang? Und würdest du ihn empfehlen oder hat sich da was geändert mittlerweile?
Tatsächlich bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wie lange dieser Standort Höxter tatsächlich noch bei der Hochschule Ostwestfalen-Lippe so existieren wird, weil Höxter hatte nur, jetzt muss ich überlegen, 2 oder 3 Studiengänge. Tatsächlich die Umweltwissenschaften, der Landschaftsbau und wir Landschaftsarchitekten. Ach nee, die angewandte Informatik auch noch. Genau. Aber schon bei mir, ich glaube, wir haben mit nur knapp 100 Leuten tatsächlich den Studiengang begonnen und waren letztendlich so knapp um die 30, glaube ich, die den Bachelor gemacht haben. Also es ist wirklich alles sehr, sehr klein und nett. Deswegen ist wahrscheinlich auch diese Betreuung, wenn man sie möchte, natürlich möglich, wenn man aus anderen Studiengängen natürlich andere Zahlen gewohnt ist an Studierenden, dann ist das so natürlich auch nicht möglich, das ist mir schon klar. Ich würde es sofort jedem empfehlen, jedem. Ich bin tatsächlich nicht sicher, wie lange das wirklich noch so mit dem Standort es so gibt tatsächlich. Da habe ich so ein paar Sachen Leuten hören.
Genau, ich habe parallel gerade schon mal geguckt irgendwie. Also ich würde sagen, wir verlinken es auf jeden Fall auch mal. Und hier steht zumindest online, mittelfristig wird die Lehre in Detmold stattfinden.
Ja, also, aber zumindest
wandert. Aber der Studiengang, der existiert scheinbar auf jeden Fall noch.
Das wäre auch wirklich ein, würde ich sagen, ein Desaster für diese Studiengänge, wenn das so nicht mehr ist. Ich meine, es steht und fällt natürlich mit den ProfessorInnen natürlich. Und auch nicht jeder in jedem Modul, was wir haben, war so engagiert. Wir hatten auch Professoren, die haben einfach nur abgesessen. Wir haben welche gehabt, die haben noch nicht mehr, die haben immer noch die OHP-Folien mit D-Mark drauf gehabt und haben nur die Zahlen immer eingetragen bei den technischen Sachen tatsächlich, als es um das Kaufmännische ein bisschen ging. Da hat man natürlich schon gedacht, okay, Motivation, wo bist du? Aber der Großteil tatsächlich sehr engagiert und das ist wirklich, also würde ich jedem sofort empfehlen. Sofort.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr kartiert zum Beispiel auch Vögel oder du kannst Vögel kartieren. Ich erinnere mich, dass ich diese Frage vor vielen, vielen Jahren, als wir uns kennengelernt haben, schon mal gestellt habe. Meine Frage war damals nämlich, treue ZuhörerInnen dieses Podcasts wissen, dass Jana es nicht so mit Vögeln hat. Wo kartiert man Vögel? Ich habe damals gefragt und ich war sehr überrascht über deine Antwort und deswegen frage ich sie heute nochmal, weil ich mir vorstellen kann, es gibt auch noch andere, die sich das wundern.
Ja, man denkt ja, die Vögel, die sieht man ja, ne? Das ist aber der geringste Teil, wenn man unterwegs ist und Vögel kartiert, die man tatsächlich sieht. Das läuft wenig über den visuellen Aspekt, es sei denn, man hat bestimmte Planquadrate, in denen man sich mit Spektiv und Fernglas längere Zeit aufhält, weil man auch eine bestimmte Art eventuell wirklich nachweisen möchte oder man weiß, wo ein Horst ist oder ähnliches, um einfach weiß, wonach man suchen muss. Aber es läuft alles über die Akustik eigentlich. Und das ist das Spannende, wo man natürlich auch selber sich immer weiter fortbilden kann und soll und immer wieder üben. Also ich habe damals angefangen im Studium mit klassischen CDs noch, Vögel hören. Und in dem Moment denkt man, ja, voll cool, ne? Zu Hause, ich habe mir das angehört, ich kann das voll gut unterscheiden. Und dann stehst du draußen, 785 Vögel piepen da und man denkt sich, ah, schade, da muss ich wohl doch nochmal gucken. Das war am Anfang natürlich nicht so leicht. Man kann es sich ungefähr so vorstellen, wenn man schon mal irgendwie mit Photoshop oder GIS oder so gearbeitet hat, so verschiedene Ebenen. Ich habe mir dann immer angefangen zu filtern, so, was höre ich auf welcher Ebene und was für ein Sound ist es? Denn ein Vogel ist ja auch so, der singt ja nicht nur, der hat ja auch Soziallaute. Und das sind alles Sachen, die man ja mit aufnehmen muss. Und bei einer Brutvogelkartierung nimmt man ja auch noch Sachen mit auf. Also hat man womöglich einen Reviergesang von einem Männchen? Hat man einen Streit zwischen zwei Männchen mitbekommen? Hat man womöglich Jungvögel gehört, die nach Futter betteln? Im besten Fall hat man auch noch was gesehen. Das ist aber tatsächlich wirklich nicht so häufig. Aber das sind halt alles Sachen, die man bei jedem Gang mit aufnimmt. Mhm. Und ich muss sagen, es gibt nicht viel Schöneres, als wenn man kurz vor Sonnenaufgang draußen ist, zum Beispiel in einem schönen alten Wald und steht erstmal, sortiert seine Sachen, hat sein Fernglas, hat sein Tablet oder was weiß ich, Feldkarten oder so, bereitet sich auf seine Strecke vor und dann geht's so langsam los. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Gefühl. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal irgendwann sagen werde, dass ich doch so ein Orni bin. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man dann doch alleine irgendwo in einem Gebiet ist. Um die Uhrzeit findet man selten andere Menschen, außer Leuten mit Hunden natürlich.
Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du dich sicher gefühlt hast bei so einer Brutvogelkartierung? Weil das ist mit Sicherheit auch am Anfang eine ziemlich steile Lernkurve, aber ich glaube, dann wird es wahrscheinlich ja auch wieder Unsicherheiten geben und so weiter und so fort. Wann hast du dich wirklich sicher gefühlt?
Ja, also tatsächlich 2016 habe ich in dem Gutachterbüro angefangen. Da waren es Projekte, die waren recht übersichtlich. Das hat ein bisschen geholfen, um den Basic so zu festigen. Das ging eigentlich relativ schnell, weil ich in der Zeit super viel neue Projekte hatte und wirklich, ich glaube, das erste Jahr war ich so viel am Kartieren, die erste Sommersaison, das war unglaublich. Was einfach wahnsinnig geholfen hat. Und mir persönlich hat geholfen, ich bin halt so ein strukturierter Mensch. Ich habe mich vorher wirklich hingesetzt. Ich habe geguckt, was vom Luftbild her schon mal, was haben wir da, was haben wir für planungsrelevante Arten, was haben wir da für Biotoptypen eventuell, was kann mich da erwarten, welche Strukturen habe ich da, damit ich auch die, mit denen ich noch nicht so ganz sicher bin, mir tatsächlich auch nochmal angehört habe vorher, um einfach auch sicher zu sein. Und tatsächlich, wenn ich draußen im Gelände war und mir nicht hundertprozentig sicher war, ich habe es dann damals auch zwischendurch mal einmal was eine Sequenz aufgenommen und zu Hause mir dann sozusagen gefiltert und nochmal angehört, wo ich mich sicher war, ne, ob es jetzt was weiß ich, Klappergrasmücke, Gartengrasmücke, irgendwie sowas, ne? Oder gerade die Rohrsänger sind, da geht man auch häufig dann halt über das Habitat, was man da hat, dass man es ganz gut dann unterscheiden kann, welcher von den Rohrsängern das jetzt ist. Das kommt tatsächlich. Und ich glaube, wenn man wirklich Praxis, machen.
Ja.
Und natürlich muss ich schon sagen, die Lust dann halt auch zu haben, Fehler kann man machen. Das kann immer mal passieren. Aber halt auch den Mut zu haben, dann auch zu sagen, Mensch, irgendwie war da was, vielleicht einen anderen Kollegen nochmal fragen, die schon mehr Erfahrung haben. Oder es gibt ja auch verschiedene Portale, in denen es Meldungen gibt und ähnlichem. Einfach auch mal gucken, ob einer, der, was weiß ich, seit Jahrzehnten nur Ornithologie macht, schon mal irgendwie was in der Gegend gesehen oder gehört hat. Aber man muss schon sagen, die Standardvögel, die man eigentlich überall irgendwie irgendwo hat, irgendwann kennt man seine Pappenheimer auch tatsächlich, die kann man sich recht schnell einprägen.
Das darf man sich jetzt auch so vorstellen, dass du jetzt privat irgendwo rumläufst und dann plötzlich ruckartig stehen bleibst, weil du irgendeinen spannenden Vogel irgendwo hörst und die Leute in deinem Umfeld das schon kennen.
Ja, du hast da eigentlich den Nerv getroffen. Kannst mal meinen Mann fragen. Der hat mir schon im Auto Zeige- und Rufverbot erteilt, weil es schon mal passiert. Also das ist ein, ja doch, Da waren wir auf der Autobahn unterwegs und ich auf einmal, da, schau, und er, was denn, um Gottes Willen, ich fahre. Ich sag, so, nee, da war ein Schwarzstorch, Entschuldigung. Das, ja, sowas könnte mir passieren, ja, oder jetzt, wo wir in den Niederlanden im Urlaub waren mit der Familie, gucke ich vorher auf einer Melde-App in den Niederlanden, was denn da so gespottet wurde. Hab mein kleines Fernsehen dabei auch, falls man eventuell ja doch was sieht oder sehen möchte. Ja, doch schon ein wenig tatsächlich.
Sehr gut, aber das sind genau die Schädigungen durch den Beruf, die man dann braucht, weil sich das ja gegenseitig auch wieder so ein bisschen stärkt. Wenn die Faszination mitschwingt, dann macht man es halt auch gerne. Also das ist dann irgendwie der Punkt.
Ja, man kann schon schwer einen Spaziergang in der Natur machen, ohne dass das das Biologenauge sozusagen mitschwingt oder das Ohr tatsächlich. Da muss man auch gucken, je nachdem, mit welcher Gruppe Mensch man gerade unterwegs ist, ob man es herunterschlucken kann oder mit anderen noch mitbegeistert vielleicht.
Wir haben gerade schon über ein paar Herausforderungen auch in deinem Joballtag gesprochen. Du hast schon gesagt, es sind so viele verschiedene Interessen auf einer Baustelle zum Beispiel vorhanden, so viele verschiedene Gewerbe. Was sind denn vielleicht Herausforderungen oder vielleicht auch irgendwie so Flops? Ich habe natürlich ein paar private Anekdoten hier auch, aber da darfst du entscheiden, was du hier erzählen möchtest. Ja, zum Beispiel auch irgendwie böse Überraschungen. Dann kommt man vielleicht mal zur Baustelle und auf einmal steht da nicht mehr das, was eigentlich verabredet wurde, was stehen bleibt. Gibt es sowas? Oder ja, grundsätzlich, was sind so Herausforderungen in deinem Beruf, die ja, mit denen du so umgehen musst?
Tatsächlich ist die größte Herausforderung, man mag es kaum glauben, die Kommunikation. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt festgestellt habe, dieses klassische Modell Sender-Empfänger. Man denkt ja immer, man hat es gut formuliert, es steht auch in den Plänen, es steht in den Genehmigungen. Und wie du schon sagtest, man kommt dann auf einmal auf die, man ist ja nicht 24 Stunden jeden Tag auf der Baustelle als ökologische Baubegleitung. Man kommt dann auf die Baustelle und denkt sich, Moment, da war doch noch ein Baum. Wo ist der denn jetzt hin? Und auf einmal werden alle dann ganz kleinlaut. Oft ist dann auch erstmal so, es weiß erstmal keiner, wer was wo wie gewesen ist. Sowas kann passieren tatsächlich. Darf nicht passieren, passiert jetzt auch nicht häufig. Aber dann fängt es halt an. Dann wird es spannend. Denn wenn erstmal was weg ist, wissen wir ja alle, so ein Baum ist nicht wieder dran geklebt. Ne? Den kannst du nicht wieder hinstellen und sagen, hier, so, das war's.
Ein Teich mal zugeschüttet.
Oder so ein Teich ist auf einmal mal zu. Oder es wird irgendwo schon Wasser abgelassen, wo aber eigentlich noch Fische abgefischt werden sollen. Oder ja, ich habe auch schon bei 35 Grad von oben in einem Gewässer gestanden und Notrettung mit einem Unternehmen, das hauptsächlich sich um Limnologie kümmert, um Fische und Muscheln rauszusammeln. Weil da die Kommunikation nicht geklappt hat. Weil der Unternehmer hat diese Brille meist nicht auf. Der hat dann seinen Zeitplan im Blick. Und auch wenn man, ich kann mich noch gut dran erinnern, ich glaube, ich habe schon einen Monat vorher gesagt, wenn dieser Zeitpunkt kommt, 2 Wochen vorher Bescheid sagen, damit wir für den Tag davor einplanen können, die Abfischung zu machen. Ich weiß nicht, wie oft im Protokoll festgehalten und alles. Aber irgendeiner in dieser gesamten Kommunikationskette hat es entweder wirklich nicht gewusst, ihm ist es nicht mitgeteilt worden, denn meistens ist es nicht der Projektleiter, der Polier, der mit am Tisch sitzt, der dann irgendwie einen falschen Hebel bedient oder dann letztendlich die Kettensäge in der Hand hat. Das muss man auch immer bedenken. Nur ist dann halt klar, dass ich sowohl dokumentiere, dass ich alle entsprechenden Vorgesetzten informiere, dass die Behörden informiert werden und dass dann entsprechend die Maschinerie in Gang gesetzt wird, was dann jetzt dann folgt. Was dann natürlich dann die Behörden mitbestimmen, was für eine Konsequenz dann, je nachdem, was für Auswirkungen dabei entstanden sind, natürlich, was dann passiert.
Das. Hast du die Möglichkeit, uns mal so einen Einblick in so einen anonymisierten Fall zu geben, der dich wirklich persönlich da auch mal quasi so sehr getroffen hat, weil das dann irgendwie schon was ist, wo man ja wirklich viel Energie reinsteckt, vielleicht sieht, das ist ein wirklich wertvoller Lebensraum oder wirklich ein alter Baum, der irgendwie eine Bedeutung hat oder sowas. Und das geht dann schief in so einer Situation?
Ja, tatsächlich was tierisch betrifft, tatsächlich das mit der Notbergung der Fische und Muscheln. Das hat mich schon tief getroffen, weil wir ja wussten, wir sind mitten im Sommer. Es gibt eine Ausnahmegenehmigung, dass wir überhaupt im Sommer dieses Wasser ablassen, weil der Zeitplan nichts anderes hervorgibt. Das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen, muss ich sagen, weil ich auch echt, ich habe zuerst an mich gedacht, habe ich es nicht oft genug gesagt. Ich habe immer noch geguckt, wo sind die E-Mails, wo sind die Protokolle. Es war alles festgehalten, weil man tatsächlich immer denkt, Mensch, wo ist denn der Fehler überhaupt entstanden? Das hat mich wirklich mitgenommen. Und wenn man dann auch selber mit im Gewässer steht und die Rettung macht, das waren 2 Tage lang, glaube ich, die wir da gerettet haben mit dem Büro. Und das Büro war auch mit 4 Leuten, glaube ich, da. Also wir waren insgesamt 7 Leute da im Wasser. Das war wirklich auch bullend heiß. Das heißt, also Sauerstoff ging super schnell weg in dem Wasser. Tatsächlich, die Möwen und die Graureiher standen schon mit im Wasser, wo man echt sagt, boah, das ist schon, dass man bei so einer Wasserablassung und bei einer Abfischung nicht 100% an Lebewesen entnehmen kann und wieder umsetzen kann, ist klar. Aber bei so einem Kommunikationsfail, da ist man auch kurz davor und denkt, boah, meine Güte. Aber ein anderer Fall, wo noch was ist, wo ich auch wirklich eigentlich tief getroffen war, da ist durch einen, ja auch durch einen Kommunikationsfehler tatsächlich, durch nicht ausreichend durchdachte Pläne und eine vorschnelle Handlung tatsächlich, eine Seite einer jungen Allee falsch geschnitten worden, indem man gesagt hat, man macht einen Lichtraumprofilschnitt, weil darunter Leitungen gelegt werden sollten, unter einen vorhandenen Radweg. Das ist aber, keiner von uns war dabei. Man hat uns nicht gesagt, wann das gemacht wird. Wir konnten nicht dabei sein, um zu sagen, okay, welche Äste dürfen weg und welche nicht. Es war auch nicht mein Projekt in dem Fall tatsächlich, aber es hat mich trotzdem mitgetroffen, weil ich das vorher betreut hatte. Ja, und dann sind 10 junge Bäume, einseitig kronentechnisch zerschnitten worden, tatsächlich.
Genau, das heißt, das ist so ein Fall gewesen, wo man dann auch davon ausgehen muss, dass diese Bäume wahrscheinlich dann auch das einfach nicht schaffen, ne? Dass dieser Schnitt so stark ist, dass die eigentlich wahrscheinlich eingehen, irgendwie, sobald irgendwelche Probleme auftauchen, ne? Also wir haben ja sowieso häufig Wasserstress, mit Hitze zu kämpfen und so weiter und so fort.
Ja, wir haben tatsächlich in Abstimmung mit den Behörden Sofortmaßnahmen eingeleitet. Das heißt, es wurde dann die Wurzeln parallel dazu, wir waren bei den Ausschachtungsarbeiten dann für die Wurzeln dabei, damit halt auch die Standsicherheit gewährleistet wird. Das heißt, die Wurzeln wurden dann auch zumindest dann korrekt behandelt. Es wurde noch ein sauberer Schnitt sozusagen durchgeführt, weil die Arbeit war dann auch noch nicht mal fachgerecht durchgeführt. Alles, was irgendwie an Schutzmaßnahmen zum Schutz der Bäume ist, ist noch durchgeführt worden. Wir haben die Wurzeln mit Mykorrhiza geimpft. Das heißt, dass die Wurzeln noch ein bisschen aktiviert werden konnten. Die wurden extra bewässert, weil natürlich es auch kurz, ja, mitten im Vegetationsaustrieb ist. Das heißt, ja, es muss dann.
Das heißt, diese Beimpfung hat dann mit diesen Mykorrhiza-Pilzen stattgefunden, damit die so ein paar mehr Nährstoffe aufnehmen können, als sie eigentlich aufnehmen können, weil die ja vorgezogen werden und werden dann irgendwann umgesetzt und die Wurzeln sind dann nicht so stark für den Standort, wie sie eigentlich sein sollten. Ne?
Genau.
Ja.
Also es ist auch dann weiterhin, ich glaube, bis zum Ende der Gewährleistungsfrist die kontinuierliche Kontrolle und Bewässerung angesetzt worden für die Bäume. Und im besten Fall bleiben sie soweit stehen. Es ist nur die Krone nicht besonders hübsch. Nur da war halt auch keinem in dem Moment tatsächlich bewusst, dass das die neu nachgepflanzte Seite einer Allee war. Das dachte man ja, okay, ist irgendwie eine Baumreihe, aber es ist eine in NRW geschützte Allee gewesen. Das ist halt nochmal ein Punkt, wo man sagt, puh, Mensch, Alleen haben wir eh noch wenig richtig gute, tolle und da wurde schon nachgepflanzt, damit es weiterhin bestehen bleibt. Da ist man dann auch wirklich traurig. Also da steht man dann an so einem Baum und denkt sich, oh Mann, es tut mir persönlich in der Seele weh. Und das auch durch Kommunikationsmissstände, Fehler. Das ist wirklich traurig. Da denkt man auch, oh Mann. Aber daraus lernt man natürlich auch.
Klarer und umfassender kommunizieren und nochmal kommunizieren und nochmal kommunizieren, oder wie sieht das dann aus?
Tatsächlich ändert man ein bisschen seine Kontrollgänge auch. Tatsächlich. Man ändert den Fokus, wann man wo wie sein muss. Man macht tatsächlich viel mehr in noch engere Abstimmung und ist dabei, macht im Vorfeld nochmal eine Begehung, wenn es um Punkte geht, wo man sich selber gar nicht so 100% sicher ist, weil man schon länger nicht mehr auf der Baustelle war. Stimmt solche Sachen definitiv natürlich mit den entsprechenden Genehmigungsbehörden ab und mit den, man muss sich natürlich auch darauf verlassen können, dass der Unternehmer, mit dem man das zusammen macht, dass der sich auch dran hält, was man bespricht. Das ist halt leider auch oft so, dann denken die sich, wir fangen einfach mal eine Stunde eher an, weil aus was weiß ich für betriebsinternen Dingen und man kommt dann auf die Baustelle, man ist zwar schon um 7 da, aber dann haben die trotzdem schon angefangen. Und dann denkst du dir, die hatten aber besprochen, ohne mich wird nicht angefangen. So, normalerweise könnte ich jetzt hier sagen, stopp. Und dann muss man sich erstmal angucken, was denn da passiert ist. Beziehungsweise ich muss es nochmal korrigieren. Stopp sagen als ökologische Baubegleitung darf ich nur im äußersten Notfall, weil ich eigentlich ja als ökologische Baubegleitung nicht weisungsbefugt bin. Das heißt, ich muss dann auch meinen Vorgesetzten, meiner Bauoberleitung, meiner Bauüberwachung Bescheid sagen. Es sei denn, es ist irgendein Havariefall oder ähnliches, was weiß ich, Öl läuft aus oder ja, irgendwas, wo jetzt wirklich, es brennt irgendwas oder irgendwie sowas. Aber wenn ich natürlich merke, stopp, wir verletzen hier irgendeine Auflage, dann ist trotzdem erstmal Stopp angesagt und es wird geklärt. Das ist klar. Da muss man einfach noch enger und noch mehr hingucken, tatsächlich.
Bei solchen Sachen, die du quasi auch noch mitnimmst danach, also für dich da noch dran denkst, das muss man auch irgendwie so ein bisschen verarbeiten. Gibt es die Situation, dass du bei so ein paar abgeschlossenen Projekten, abgeschlossenen Vorhaben, ein paar Jahre später privat nochmal auf die Fläche geschaut hast, wie es sich so entwickelt hat und ob das so verlaufen ist, wie man sich das gehofft hatte in der Begleitungsphase?
Ja, tatsächlich. Gerade in dem Büro, in dem Jana und ich zusammen angefangen haben, sind ja jetzt ein paar Projekte, die jetzt schon definitiv ein paar Jahre abgeschlossen sind. Gerade wenn es um naturnahe Gewässerentwicklung geht, ist es natürlich spannend, ob sich das so entwickelt, wie man sich das mal gedacht hat. Ob die Bäume, die man als Strömungslenker hat einbauen lassen, ob die das tun, was sie tun. Ob die Gehölze so angehen, wie sie angehen. Es gibt gute Beispiele, es gibt immer auch Beispiele, wo man denkt, ach guck, so hatte ich das gar nicht geplant, aber ist auch okay. Wo dann wirklich auch ganz schöne Makrophyten im Wasser sind, wo man denkt, ach, hatte ich gar nicht gedacht. Das war vorher einfach nur so ein braunes Rinnsal. Wir waren echt gespannt, ob das so klappt. Stehen zwar nicht mehr all die Bäume, die wir mal gesetzt haben, da, wo sie hin sollen, aber es sieht gut aus. Man denkt, Mensch, das ist dann auch schön zu sehen, wenn man sagt, ach, ja, es bringt definitiv was und es sieht hinterher auch ganz gut aus. Das ist auch ganz schön. Aber auch in noch nicht ganz weit abgeschlossenen Projekten. Es gibt schöne Sachen. Wir haben auch wirklich schon wirklich so tolle Sachen gehabt, indem wir auf einmal werde ich angerufen, mitten auf der Baustelle und auf einmal sagt die Bauleitung, Entschuldigung, wir haben hier irgendeinen Vogel, der sitzt hier mitten in dem Gebiet, wo wir jetzt weitermachen wollen. Was machen wir denn da? Dann hingefahren, rausgefunden, der Austernfischer hat sich das Kiesbett, was der Bagger ausgebaggert hat, als Brutplatz auserkoren und wollte auch einfach, ja, wollte bleiben. aber alle super mitgearbeitet und im laufenden Baubetrieb hat er gebrütet und hat von den 3 Eiern 2 Küken zur Welt gebracht tatsächlich. Das ist auch was Tolles, wenn man im laufenden Baubetrieb so weit schützen kann, dass, dass das funktioniert tatsächlich. Das ist auch was Schönes. Da muss es noch nicht mal zu Ende sein, es muss noch nicht mal das Endergebnis da sein. Da denkt man sich, ach, schön, das ist toll. Muss man ja auch denken, auch da hätte natürlich der Bauunternehmer, wenn wir nicht 24/7 da sind, hätten wir wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, wenn er gesagt hätte, ich fahre da einfach über das Gelege oder so, ne? Das kann ja auch sein, wenn da einer ein Unternehmer ist, der gar nicht so weit mitdenkt. Deswegen bin ich immer wirklich super froh, wenn man die Leute so weit sensibilisiert bekommt, dass man eben über solche Sachen sprechen kann, dass sowas passiert. Und dann sind die auch alle in der Baubesprechung, die sind alle total stolz und sagen, das sind unsere Küken. Unsere Küken sind geschlüpft. Das ist schon super.
Toll. Du hast jetzt schon auch erzählt, du arbeitest ja an verschiedenen Projekten und so. Und da stellt sich mir natürlich dann die Frage, wie kommt man denn als Gutachterin oder in dem Fall jetzt als Gutachterbüro überhaupt an diese Projekte? Also wer werden die ausgeschrieben? Bewirbt man sich dann da? Wie sieht da so ein Ablauf aus? Und wirst du dann da konsultiert, so nach dem Motto, hey, wollen wir das machen? Oder genau, so wie ist da so der Ablauf?
Ja, tatsächlich mit der eigentlichen Akquise so an sich habe ich selten was zu tun. Die Projektleiter oder Fachgebietsleitungen, die haben ja mit der Akquise, mit dem gesamten Projektmanagement bis zur Rechnungsstellung meist zu tun. Man unterstützt natürlich Rechnungsprüfungen und so weiter. Aber tatsächlich auf die meisten neuen Projekte bewirbt man sich ganz klassisch auf eine Ausschreibung, die reinkommt. Da zimmern wir Angebote. Da werde ich aber Gott sei Dank auch oft gefragt, was ist deine Meinung? Ist es überhaupt so möglich, wie es ausgeschrieben ist? Oder sollten wir da vielleicht lieber die Finger von lassen, weil da Fallstricke drin sind? Denn gerade das Problem bei der ökologischen Baubegleitung zum Beispiel ist, es ist nicht zu 100% in einem Leistungskatalog festgeschrieben. Das kann halt auch von Projekt zu Projekt tatsächlich groß variieren. Und man muss aufpassen, wie man es in einem Angebot auch formuliert. Denn ansonsten der Auftraggeber, der möchte natürlich am liebsten 150% Qualität für nur 70% Geld haben, ne? Das ist, die möchten auch gerne, dass man lieber jeden Tag auf der Baustelle ist und alles im Blick hat und auch Sachen macht, die eigentlich teilweise auch Auftraggeberarbeit ist. Das ist schon gut, wenn man mit einem Blick, den man von der Baustelle her kennt, auch auf solche Sachen mitzugucken, um halt zu sagen, ja, das ist realistisch. Oder das sollten wir lassen oder gegebenenfalls dann halt auch ändern beziehungsweise ansprechen im Vorfeld. Manchmal ist es natürlich auch so, wenn man bei einem Auftraggeber bekannt ist und es sind unter bestimmten Schwellen, dass man auch mal gefragt wird, ob man spontan ein Angebot abgeben möchte. Das hat immer was damit zu tun, dass wir erst ein Angebot schreiben, sei es jetzt auf eine Ausschreibung oder angefragt werden. Wir fangen nicht an und sagen, wir fangen einfach mal an und gucken dann, wie es weitergeht. Und meist sind die Projekte tatsächlich auch so groß, dass es auch in einem Verfahren laufen muss. Dass nicht einer zu uns kommt und sagt, hier, macht mal bitte. Das passiert doch eigentlich ziemlich selten. Ja. Es kann sein, dass aus einem Projekt ein weiteres folgt, dass man zum Beispiel, wenn Ausschreibungen stattfinden, in denen es um Referenzen geht oder so, dass nur, wenn nur 3 Büros oder so angefragt werden, dass man dann schon mal in der engeren Auswahl mit ist. Oder dass man tatsächlich, ist auch jetzt häufiger, dass wenn es um größere Projekte geht, dass man auch so eine Kolloquiumrunde hat. Das heißt, wenn man die erste Runde geschafft hat, geht man mit dem gesamten Angebot im Gepäck und den verschiedenen Mitarbeitern in ein Gespräch mit dem potenziellen Auftraggeber und macht schon ein Frage-Antwort-Spiel, um seine fachliche Kompetenz vorzustellen. Das ist auch immer wieder ganz spannend und ist auch irgendwie ganz spannend, worauf denn da so der Fokus gelegt wird. Das ist dann auch immer ganz schön, wenn man dann bei sowas auch mal dabei ist und mal sieht, wie man denn überhaupt an Aufträge kommt. Denn das ist ja nicht so, wir schnipsen einfach und haben einen Auftrag. Ich meine, die Auftragslage ist gut im Moment tatsächlich. Es ist sehr viel zu tun, aber geschenkt wird es einem ja trotzdem nicht.
Ja. Du hast jetzt uns schon Einblick gegeben in diese ganzen tatsächlich ökologischen, biologischen Aspekte deines Berufs, aber natürlich gerade auch für die Erstellung von Gutachten vermutlich, aber auch für die ökologische Baubegleitung, wirst du dich ja auch viel juristisch so ein bisschen auskennen müssen, beziehungsweise wissen müssen, was sind eigentlich meine gesetzlichen Rahmen, in denen ich mich so irgendwie bewege. Was sind denn so Richtlinien, Vorschriften, Gesetze, mit denen du oft in Berührung kommst, wenn du Gutachten zum Beispiel verfasst oder genau?
Ja, klassischerweise Bundesnaturschutzgesetz, die Landesgesetze, sei es das Landesnaturschutzgesetz, die Wassergesetze, Wasserhaushaltsgesetz, natürlich über allem die europäischen Richtlinien, sei es jetzt Vogelschutzrichtlinie, sei es Wasserrahmenrichtlinie, die natürlich über das deutsche Recht bei uns verankert sind, sind natürlich alle immer im Hintergrund und sind alle das Handwerkszeug, was man immer im Gepäck haben sollte. Tatsächlich ist es wirklich hauptsächlich für die Baustelle und draußen erstmal das Bundesnaturschutzgesetz, was meist über die ganzen Artenschutz-Sachen mitbestimmt, sei es jetzt um Rodungszeiträume, sei es die Bestimmung, wie eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die Tiere zu definieren sind und ähnliches. Das ist eigentlich das, was man immer dabei haben muss, je nachdem, was für ein Projekt man hat, sind natürlich auch, da geht es dann auch schon bei den Ausschreibungen los, wenn man ein Leistungsverzeichnis erstellt, die verschiedenen DIN-Normen, Richtlinien. Es ist ja ein unfassbares Portfolio, was dabei rauskommt, dass man das immer mit im Blick haben muss.
Ja.
Das heißt,
Das heißt, du würdest sagen, wenn man jetzt irgendwie so mal so grob so Themengebiete zusammenfassen müsste, die dich in deinem Berufsalltag so begleiten, wäre das Biologie, Ökologie, Umweltrecht, noch irgendein wichtiger Aspekt, den wir jetzt gerade vergessen?
Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Das ist eigentlich schon das, was mich alltäglich begleitet tatsächlich. Mhm. Je nachdem, wo die Projekte sind, ist natürlich auch das Baurecht mit dazu. Ne? Die Vergaberecht ist auch ein großes Thema natürlich, was sehr, sehr, sehr speziell ist und ich da sehr froh bin, dass ich da kompetente KollegInnen habe, die das hauptsächlich machen und ich dabei erstmal lernen und unterstützen kann, denn das ist auch nochmal eine ganz andere Welt für sich, die aber natürlich auch für die Arbeiten, die ich dort leiste, auch wichtig ist.
Was sind denn eigentlich so, so Arbeitgeber? Also wir haben jetzt natürlich ganz klassisch kleinere, wir haben beide in einem relativ kleinen Gutachterbüro angefangen. Ich weiß nicht, wie groß Björnsen jetzt gerade ist und wie viele Mitarbeiter. Ich glaube, ihr habt auch verschiedene Standorte, ne?
Sind insgesamt 14 Standorte und knapp 300 Mitarbeiter. Der Hauptstandort oder das Mutterhaus ist in Koblenz. Die sind damals als Familienunternehmen gegründet. Und wir in Köln sind relativ junges Büro. Und es ist halt schon was anderes, ob man nur 15 Mitarbeiter insgesamt hat oder mit den 15 Mitarbeitern an einem Standort zum Beispiel zusammenarbeitet. Das ist natürlich schon ein Unterschied.
Ja. Aber dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz große Player, sage ich jetzt einfach mal. Also zum Beispiel, was mir gar nicht bewusst war, die Deutsche Bahn zum Beispiel hat eine Riesensparte, die sich mit Gutachten beschäftigt, zum Beispiel auch mit dem Fehmarn-Tunnel, der gerade nach Dänemark rübergebaut wird, was mich persönlich natürlich freut, dass es dann demnächst vielleicht schneller gehen wird, nach Hause zu kommen. Was sind noch so große Arbeitgeber vielleicht, die man gar nicht so auf dem Schirm hat?
Tatsächlich sind es sowohl Wasserverbände zum Beispiel, dann natürlich Behörden, sei es jetzt die unteren Wasser- oder Naturschutzbehörden oder auch die höheren Behörden, sei es jetzt die Bezirksregierungen zum Beispiel, also gerade Bezirksregierung Köln, Düsseldorf, Arnsberg und ähnliches, bei uns jetzt hier in NRW, und das Ministerium, die Ministerien, dann auch ein ganz spannender Arbeitgeber bei uns, das LANUF, das Landesamt für Natur- und Umweltschutz. Landesamt für...
Ist es nicht sogar jetzt umbenannt worden?
Es ist ständig irgendwie umbenannt.
Jetzt das LANUK seit irgendwie ganz... jetzt ist der Klimaschutz da drin.
Ach, der Klimaschutz.
Aber genau, dazu. Letztlich das LANUF oder das LANUF, ne, ist also so eine untergeordnete Behörde nochmal zum Ministerium hier in NRW. Also auch da auf jeden Fall recht vielfältig irgendwie insgesamt von den Leuten, die dann sowas beauftragen. Gibt es so ein paar klassische Vorurteile, mit denen du zu kämpfen hast, wenn du irgendwo hinkommst für das Büro, zum Beispiel auf eine Baustelle oder sowas? Das würde mich noch interessieren, weil da gibt es doch mit Sicherheit so ein paar Punkte, die viele Leute, wo die dann zum Beispiel Sorge oder Angst haben erstmal, oder vielleicht eine Person, dann manchmal schon abgestempelt wird mit irgendwie der Intention, die sie jetzt gerade hat, und du dann in deiner Funktion, begegnet dir sowas?
Ja, tatsächlich ist es wirklich, man kann sagen, es gibt Auftraggeber und auch Unternehmer, wenn wir zum Beispiel bei einer Bauanlaufbesprechung sitzen, die haben panische Angst, dass ich denen die ganze Baustelle lahmlegen kann. Mhm. Die dann wirklich, könnte ich ja. Also je nachdem, was auftritt, ist ja so. Aber ich muss dann natürlich auch klar machen, wir haben alle ein Ziel. Wir wollen, dass dieses Projekt erfolgreich abgewickelt wird mit allen Auflagen, die es dazu gibt und die wir einzuhalten haben. Für viele ist Ökologie oder gerade Artenschutz wirklich ein noch unterschätztes Thema tatsächlich. Die sehen in diesen ganzen Auflagen in den Genehmigungsunterlagen ist erstmal Stress pur, weil man da irgendwas machen muss. Man weiß nicht so ganz genau, was ist das denn wirklich? Was bringt das denn wirklich? Wenn man die aber von Anfang an alle gleich in ein Boot holt und auch ganz klar sagt, wir haben alle das gleiche Ziel, nur mit unterschiedlichen Werkzeugkasten sozusagen, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also dieses klassische Frau auf der Baustelle ist gar nicht mehr. Also das habe ich auch schon erlebt, dass da einer steht und sagt, ach Mädchen, ich mache das schon 30 Jahre, da brauchst du mir nicht sagen, wie das geht. Ne, das ist schon passiert.
Das haben wir ja auch mitbekommen, dass Professoren das auch können mit jungen Leuten, die dann irgendwie Hoffnung haben, einen abwechslungsreichen Job zu finden.
Also es ist manchmal schon, also gerade als Frau auf der Baustelle muss man sich oft tatsächlich doch recht gut durchsetzen können. Das ist noch tatsächlich immer noch ein bisschen anders, als wenn man als Mann auf der Baustelle unterwegs ist. Baustelle ist einfach anders. Baustelle ist anders, aber ich stelle mich auch gerne einem Streitgespräch. Ich bin auch gerne bereit, meine Meinung kundzutun. Und ich habe dann in diesem Fall ja auch rechtliche Grundlagen im Hintergrund. Ich denke mir das ja nicht aus, was ich da mache. Es ist ja nicht, dass ich die ärgern möchte. Von daher ist das. Ich kenne es allerdings auch, ich habe ja eine Ausbildung vorher gemacht, ich habe im Baustoffgroßhandel gelernt. Auch da standen schon gestandene Handwerker von mir und haben gesagt, nee Mädchen, ich möchte gern von einem Mann bedient werden. Also,
sowas. Du lernst dich durchzusetzen.
Definitiv, definitiv. Aber dadurch, dass die Ökologie immer noch so ein bisschen im Hintergrund ist, muss man halt aufpassen, dass man nicht schnell als Öko-Fuzzi abgestempelt wird, sondern dass wir mit der Ökologie genau den gleichen Stellenwert haben, wie jetzt auch die Bodenkunde zum Beispiel. Wir haben es halt bei unseren Projekten wirklich oft, dass Archäologie und Boden und ähnliches als begleitende Bauüberwachung für den Boden unterschiedliche Personen sind tatsächlich, weil es so große Projekte sind, dass jeder sein eigenes Steckenpferd da hat, was gemacht werden muss, weil gerade wenn es um Entsorgung und ähnliches geht, das wird ja auch immer alles sehr, ja, immer umfangreicher und immer spannender tatsächlich auch, so dass jeder ja seinen Bereich hat, in dem er arbeitet, aber in dem wir Hand in Hand zusammenarbeiten.
Der spannende Aspekt da finde ich eigentlich auch, das ist ja in vielen Bereichen jetzt bei mir auch in der Forschung dann auch irgendwie aktive Naturschutzforschung, da geht es ja auch viel um den Kontakt zu Behörden und sowas, aber ich spreche ja im Prinzip nur mit Leuten, die eine biologische Grundkenntnis haben und irgendwie so Bildung in dem Bereich irgendwie hatten. Und das fällt mir immer auf, sobald man das verlässt und gesellschaftliche Akteure da sind, die in dem Bereich gar keine Bildung hatten, weil im Prinzip der Fokus woanders lag, im Prinzip andere Ausbildungen gewählt worden sind, man in komplett anderen Sektoren arbeitet, da ist ja wirklich gar kein Grundverständnis eigentlich dafür da. Und ich merke bei mir dann total häufig, dass ich schon viel zu viel Grundverständnis voraussetze. Das haben wir ja auch im Podcast als Herausforderung, ne? Wie spricht man manche Themen an? Irgendwie hat man hier genügend irgendwie eingeordnet oder hätte man nicht noch lieber mal einen Satz gesagt, weil dann auch Leute im Prinzip auch schon mal gesagt haben, an der Stelle hattest du das so als selbstverständlich wahrgenommen und so. Das sind ja die Dinge, die man da quasi so direkt erfährt, weil man da dann eigentlich Leute hat, die haben, was biologische Vielfalt angeht, komplett unterschiedliche Kenntnisebenen. Ne? Also das heißt, von wahrscheinlich gar keiner Kenntnis spielt in meinem Leben null Rolle, bis hin zu deiner Funktion im Prinzip, die dann diese fachliche Bewertung dann im Prinzip auch durchführt an dem Standort. Das klingt auch so, als ob man wirklich ein bisschen Durchsetzungsfähigkeit mitbringen muss und auch ein paar Ellenbogen so für diesen, für diese Tätigkeit dann, vor allem wenn man draußen ist und auch Kontakt zu den Leuten hat. Ne?
Ja, definitiv. Also wenn man sich scheut, Menschen entgegenzutreten und seine Meinung zu vertreten, dann ist das nicht der richtige Arbeitszweig tatsächlich. Es geht nicht darum, einfach irgendwie irgendwas von sich zu geben. Das ist es nicht. Es gibt ja Menschen, die können einfach super reden und es kommt nicht ganz so viel bei rum. Das gibt es ja auch. Menschen, die sich gut präsentieren können, aber der Inhalt fehlt ein wenig. Es geht ja wirklich darum, dass man das, was man als Interesse hat, was ja einfach nun auch gesetzlich vorgeschrieben ist, was wir alle schriftlich vor uns liegen haben, auch zu vertreten sind. Und ja, sagen wir mal so, wenn wir das von vornherein ganz gut machen und ein Projekt über die Bühne wickeln, ohne irgendwelche Havariefälle oder irgendwelche wirklich merkwürdigen Vorkommnisse, dann hat ja jeder einen Vorteil davon. Es gibt keinen Zeitverzug, es gibt keine Sanktionen. Es hat sowohl für den Auftraggeber, den Auftragnehmer, als auch für die Natur natürlich einen Vorteil, wenn wir von Anfang an Hand in Hand uns an Sachen halten und zusammenarbeiten. Und eigentlich den Großteil klappt das auch ganz gut. Aber was Thomas ja gerade schon sagte, die unterschiedlichen Hintergründe sind da wirklich, ja, es ist wirklich spannend. Also gerade auch auf einer Baustelle, wenn man dann einen hat, der auch, ja, bei der einen Baustelle, das waren einfach Leute, die machen nur Stahlbetonarbeiten. Die interessiert das nicht, wenn ich da mit irgendwas Ökologischem um die Ecke komme. Die denken sich, ja, ja, erzähl mal. Und ich sage, ja, ja, das erzähle ich gerne nochmal. Ohne das läuft's aber nicht. Ihr könnt nicht die Brücke bauen, wenn wir vorher nicht abgefischt haben. Ihr könnt die Pfeiler da nicht setzen. Wir machen da das Wasser nicht raus. Fertig ist die Kiste. Ja, aber wieso denn? Da ist doch nur da. Ja, ich kann's gerne nochmal von vorne erzählen. Das ist so. Da muss man halt auch in gewisser Weise Verständnis für haben, dass da einfach dieser Blick nicht für da ist. Und einfach noch gerne auch ein drittes oder ein viertes Mal das Ganze nochmal erzählen. Spannend sind natürlich noch Bürgerveranstaltungen, ne? Also Informationsveranstaltungen, Scoping-Termine. Das ist Scoping-Termine. Also zum Beispiel, wenn in einem Verfahren, einem Planfeststellungsverfahren für eine Genehmigung in einem Rahmen bei der zuständigen Genehmigungsbehörde alle Beteiligten, die irgendwie von diesem Projekt betroffen sind, an einen Tisch kommen und der Untersuchungsrahmen für das gesamte Projekt festgelegt wird anhand der Schutzgüter, die wir zu begutachten haben. Das ist dann schon ganz spannend, wenn dann die Ersten da stehen und auf einmal sagen, ja, aber was passiert denn dann mit meinen Schafen, die ich da immer auf der Wiese habe? Wo man sich denkt, ja, das ist doch klar, dass denen jetzt nichts passiert. Wir baggern die nicht weg, wir nehmen denen nicht die Wiese weg, aber das ist deren größtes Problem. Das ist dann auch immer ganz spannend. Oder was da ging es zum Beispiel bei einem Projekt um einen Leitungsbau, da ist dann einer und sagt, Ja, aber da müssen Sie aber auf jeden Fall aufpassen, dass das denn auch Leitungen reinkommen, die für Trinkwasser auch geeignet sind. Ja, natürlich. Das ist die planerische Aufgabe dahinter. Dass sowas dann da steht, dass die dann denken, ach, wir schmeißen einfach irgendwas in den Boden und dann soll da Trinkwasser durch. Auf die Idee würde man als Planer so überhaupt nicht kommen, wenn man da steht. Das ist immer wieder spannend.
Wobei ja man tatsächlich auch nachvollziehen kann, dass es solche Ängste teilweise gibt, weil es dafür dann ja doch leider viel zu häufig immer mal wieder Nachrichten gibt, wo irgendwelche Schadstoffe verbaut worden sind oder irgendwas aufgefüllt worden ist mit irgendwelchen hochgiftigen Zeugs von anderen Baustellen. Und also es ist ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass man da als Bürger irgendwie sitzt und sich denkt, na, hoffentlich machen die das auch alles richtig.
Ja, und genau da ist es schön, dass solche Leute dann in so einem Termin aber auch dabei sind, ne? Dass die dann sagen können, hier, das ist meine Angst, bitte beachtet das. Und dann ist es ja tatsächlich auch nochmal protokolliert. Das heißt, es ist protokolliert, jemand hat es wahrgenommen. Aber das ist halt das Spannende. Es sind so unterschiedliche Meinungen. Und wie du schon sagst, oftmals weiß man ja noch nicht mal, was irgendwo passiert ist. Die wenigsten Fälle, wenn es um so etwas geht wie illegal irgendwas irgendwo verbuddeln oder irgendwas ist trocken gefallen und keiner weiß warum. So, oder keiner will es gewesen sein oder ähnliches. Wie jetzt zum Beispiel das mit den Wasserkraftwerken, wo man sich fragt, was ist da passiert, wieso. Da fragt man sich dann schon, wie kann das passieren? Wie viel weiß man eigentlich? Das macht einen dann schon nachdenklich auch, ne? Selbst wenn man in dem Berufsfeld irgendwie arbeitet, staunt man dann ja doch schon mal, wie sowas möglich ist, wenn man die eigentlichen technischen Gegebenheiten auch von den Baustellen kennt, wie es eigentlich sauber zu laufen hat und sich dann auch, zum Beispiel wie gesagt, wie ein Trockenfallen von einem Gewässer, bei einem Wasserkraftwerk, dann denke ich mir, wir haben so viele Auflagen, auch bei zum Beispiel bei einem Projekt mit einem Wehrneubau, da darf die ökologische Staulinie, die darf nicht unterschritten werden. Wir haben alles dafür tun, dass dieses Wasser so bleibt, damit die Lebewesen im und um das Gewässer rum nicht zerstört werden, dass da nichts passiert. Dann frage ich mich, wie kann es passieren, dass irgendwo so ein Fall aufkommt, wo dann massenhaftes Fischesterben ist und alle überlegen jetzt erstmal, was kann da passiert sein? Fragt man sich dann doch,
wie kann das sein? Den du da jetzt gerade beschreibst, den packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Das ist jetzt erst ein paar Tage alt, glaube ich.
Ja.
Das kann man sich, wenn man Interesse hat, einfach gerne nochmal durchlesen. Es ist ja gute Tradition hier, dass die Gästin sich die Art der Woche aussuchen darf. Und ich weiß es noch nicht, wer es geworden ist. Ich weiß, wusste die Top 2, weil Sven ja sicher gehen wollte, dass wir denn diese Art noch nicht hatten. Waren beides Vögel. Das habe ich gerade so hingekriegt, dass wir so viel Vögel hatten. Von daher, glaube ich, freuen wir uns jetzt auf einen Vogel, den du uns vorstellst und mitbringst, oder? Und ich glaube, es gab auch eine Anekdote zu dem Vogel.
Richtig. Tatsächlich habe ich heute das Teichhuhn mitgebracht, das uns im Büro tatsächlich, also nicht nur mich persönlich und meinen Kollegen, die wir das Projekt zusammen betreut haben, eine Saison lang ziemlich auf Trab gehalten hat, sondern das ganze Büro. Das heißt, wenn jetzt bei uns einer mal Teichhuhn sagt, gehen überall die Lauscher auf und es sind alle schon ganz, oh nein, nicht das Teichhuhn. Bei einer Weihersanierung in Köln haben wir eigentlich alles nach Plan und alles nach den Genehmigungen gemacht. Da ist aber beim Wasserablassen in einem Randbereich des Weihers war ein kleiner Ast, der rausgeguckt hat. Und über ein Wochenende hat sich das Teichhuhn gedacht, das ist toll für ein Nest. Und dann kamen wir dahin, oh nein, das Teichhuhn brütet. Was machen wir denn jetzt? Ja, und in Abstimmung mit den Behörden war dann ganz klar, das Teichhuhn brütet. Zu dem Zeitpunkt war es in NRW in der roten Liste auf der Vorwarnliste, aber noch nicht als planungsrelevante Art gelistet. Das heißt, richtig hundertprozentig Art für Art wurde es nicht betrachtet, sondern auch als aller Weltart mit einbedacht in den Ganzen. Das heißt, es gab dafür keine entsprechenden Maßnahmen oder man hat überlegt, ob es umgesiedelt werden müsste oder ähnliches. Es war so auch nicht bekannt. Ja, und auf einmal haben wir da mitten auf der Baustelle das Teichhuhn sitzen und in Abstimmung mit den Behörden musste dann ja der Wasserstand gehalten werden, dass das Tier in Ruhe brüten kann, damit auch keine Prädatoren wie ein Fuchs oder ähnliches an das Gelege kommt. Das heißt, wir mussten mit Sandsäcken tatsächlich den Wasserstand permanent halten. So ungefähr 19 bis 22 Tage dauert das, dass die ausgebrütet sind. Dann gibt es aber einen kniffligen Zeitraum, in dem die Küken ungefähr so 10 Tage noch an das Nest gebunden sind. In der Zeit hat sie schon wieder ein Gelege gehabt. Das heißt, ich weiß noch, dass mein Kollege war da dran mit dem Laufen, weil wir mussten auch regelmäßig kontrollieren und dokumentieren. Und dann rief er mich an und sagt, du, wenn du dran bist, ich konnte es nicht hundertprozentig sehen, ich glaube, die brütet wieder. Und dann war ich am nächsten Tag da und sah das weiße Blitzen. Jo, sie sitzt. Also nochmal das Ganze. Und dann haben aber viele Nutznießer tatsächlich von diesem Wasserstand, da waren ganz viele Stockentenerpel, die in der Mauser waren und ähnlichem, die das Ganze Nutznießer waren. Deswegen ist für uns das Teichhuhn eigentlich ein sehr schöner Vogel. Der mit diesem rot-gelben Schnabel und den weißen Federn auch noch mit an den Flügeln. Das ist eigentlich ein sehr hübsches Tier und ist inzwischen tatsächlich auch als planungsrelevante Art bei uns gelistet, weil eben diese Lebensräume an den Stillgewässern oder langsam fließenden Flüssen mit reicher Vegetation und guten Versteckmöglichkeiten, aber auch genug Wasser, doch sehr, sehr zurückgegangen ist. Und das ist deswegen tatsächlich, es hat, glaube ich, insgesamt 9 Küken waren es, die da groß geworden sind. Und parallel dazu haben wir eigentlich ein Amphibien-Ersatzgewässer als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme gemacht während der Baustelle. Da hatte sich dann unter anderem auch ein Teichhuhn gedacht, ui, da kann man auch schön ein Nest machen und hatten da noch ein weiteres Paar mit Küken. Und deswegen ist das Teichhuhn jetzt bei mir tatsächlich so dass das Tier, was mich jetzt immer wieder begleitet und wenn ich es höre oder sehe, denke ich immer, ach ja, das ist es. Oder ich denke mir zumindest, hier muss aber zumindest ein schönes Gewässer sein, was mit einer strukturreichen Ufer- oder Verlindungszone bestückt ist, damit es überhaupt hier leben kann. Und das freut mich dann. Aber an diese Geschichte müssen wir alle immer wieder denken, tatsächlich.
Verzeichnung. Nicht zu verwechseln wahrscheinlich mit dem Blässhuhn, richtig?
Mhm, also genau.
Zwei so kleinere, ziemlich pechschwarze Vögelchen, die auf dem Wasser gerne mal rumschwimmen. Du hast schon gesagt, das Teichhuhn, das ist das mit der roten, Blässe würde man bei Pferden schon auch sagen, also mit der roten,
genau.
Mit dem roten Feld halt auf der Stirn quasi, auf der Nase. Das Blässhuhn hat eine weiße Blässe.
Mhm.
Ist das Blässhuhn auch geschützt oder ist das nur das Teichhuhn? Sind die ökologisch relativ ähnlich? Weil ich in meiner naiven, vogelunfähigen Natur finde, die kommen relativ häufig schon auch, an ähnlichen Stellen vor, aber vielleicht
fällt
mir das auch nur ein.
Da hast du tatsächlich recht. Da ist der eine Nutznießer vom anderen tatsächlich, weil die ähnliche Habitate besiedeln. Tatsächlich ist das Blässhuhn noch deutlich häufiger, aber ist natürlich, je mehr die Lebensräume verschwinden, auch natürlich immer weiter in Bedrängnis irgendwann. Aber es ist oft, dass das natürlich auch verwechselt wird. Ich meine, Blässhuhn, Teichhuhn, die sind, wie du schon sagst, klar, das Blässhuhn ist noch ein bisschen deutlich schwärzer und mit dem nur weißen, aber es ist halt oft, dass es auch verwechselt wird. Wenn man denkt, Mensch, ich habe da einen Teichhuhn gesehen und dachte ich, das kann doch eigentlich gar nicht sein, da war noch die letzte Zeit nur das und das. Aber dann weiß man zumindest, in welche Richtung es geht.
Und das Teichhuhn, ist das auch ein Vogel, den wir ganzjährig haben?
Bleibt auch im Wind. Also die wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, dass die großartig ziehen, tatsächlich.
Okay. Und ernährungstechnisch, was machen von die so?
Alles, was sich so im Ufer- und Vegetationsbereich ja, also hauptsächlich die Sumpfwasserpflanzen, aber auch tatsächlich entsprechende Insekten, wenn vorhanden, glaube ich sogar auch Wirbellose und Mollusken. Deswegen muss es eigentlich ein Habitatkomplex sein, der relativ gut zusammen funktioniert noch. Das heißt, es sind zwar nährstoffreiche Gewässer, aber halt nichts, wo keine Pflanzen und keine Insekten und andere Tiere noch sind, weil die da tatsächlich sehr, man denkt in dem Fall, sehr breit aufgestellt sind, was die Nahrung angeht, aber ja, das dann trotzdem genauso brauchen.
Ja. Auf jeden Fall eine sehr schöne Art der Woche, wie ich finde, weil ich auch eine persönliche Bindung habe an die Küken von Teichhühnern. Ich finde die so toll immer, wenn ich die irgendwo sehe. Diese kleinen schwarzen Flauschbälle irgendwie mit diesem glatzen Ansatz irgendwie, den die dann haben, mit diesem roten Kopf und diesen überproportional riesigen, dünnen Füßen. Und ich war die Tage erst in eine Teichhuhn-Küken-Rettungsaktion involviert, weil hier gibt es so ein paar ökologische Fallen in Essen, wo quasi Gewässer sind, wo jedes Jahr die Küken in dieser Anfangsphase, was du eben meintest, dass die in den ersten Tagen noch auch daran gebunden sind, weil die müssen zwischendurch zurück in das Nest und wohl gewärmt werden von den Eltern. Und wenn die das nicht schaffen, weil die keine Aufgänge haben irgendwie, wo die an Land können wieder, im Wasser, dann unterkühlen die und sterben dann halt auch an diesen Unterkühlungen. Und das ist eben das Problem hier in Essen, in der grünen Mitte. Das ist schon ein bekannter Platz dafür quasi, wo die eben nicht so leicht wieder zurückkommen. Und da gab es die Tage einen Teichhuhnküken, was untergegangen ist und völlig unterkühlt war, und das Gefieder zieht sich dann auch komplett voll mit Wasser, also die schaffen das dann auch nicht mehr irgendwie an der Oberfläche zu schwimmen. Und dem Tier geht's jetzt aber sehr gut bei Natascha in Castrop-Rauxel. Ganz liebe Grüße an die Pflegestelle, die sich jetzt um schon das dritte Küken aus diesem Gewässer eben auch durch Zufall kümmert. Genau, da ist es so, dass ich das auf jeden Fall jetzt gerade erst wahrgenommen habe, wie schwierig das in den städtischen Gewässern manchmal für diese Vögel ist, wo man das gar nicht so sehr wahrnimmt, weil doch durchaus gut Vogelnachwuchs da ist, auch in diesem Gewässer, was ich jetzt gerade angesprochen hatte. Und die Leute freuen sich da im Prinzip auch drüber, und man sieht gar nicht, dass das eine ökologische Falle ist, weil die gar nicht an die Uferbereiche haben. Die haben so kleine Treppchen da gebaut im Prinzip, wo die auf so Schilfinseln drauf können. Und diese Küken kommen diese Treppchen faktisch gar nicht hoch in irgendeiner Form und treiben dann auch sehr schnell ab eben und unterkühlen in dem Gewässer, was dann sehr schade ist. Und da bin ich aber jetzt auch dabei, mit ein bisschen Hilfe, dass wir hier bei der Stadt Essen irgendwie mal schauen, dass wir das so ein bisschen in den Griff kriegen, weil man das durchaus mit so ein paar kleinen Elementen unterstützen könnte. Also wenn die schon die Möglichkeit haben, wieder in diese Schilfbereiche reinzugehen in irgendeiner Form, und da sind ein paar Rampen oder so, dann wäre das schon mal so ein erster Schritt. Aber ansonsten bräuchte es an der Stelle, glaube ich, so eine Umplanung. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch Teichhuhn-Fan und deswegen begeistert von der Art der Woche heute.
Wundervoll. Bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich hier in einem kleinen Teich wohne und da gerne ein Teichhuhn brütet. So.
Ja, das, sehr schön. Haben wir
alle Teichhuhn-Stories. Wunderbar. Ich würde sagen, wir bedanken uns recht herzlich bei dir, Svenja, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand, das war ein richtig toller, wertvoller Einblick, und ich hoffe, dass viele ZuhörerInnen irgendwie auch nochmal motiviert, es müssen, können, wollen und sollen nicht alle WissenschaftlerInnen werden. Und es gibt ganz, ganz viele tolle andere Berufsfelder, Berufszweige, wie man sich mit Biodiversität, Naturschutz, Artenschutz auseinandersetzen kann. Und ich glaube, dass du und deine Kolleginnen da wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leisten und ja auch einfach ganz oft an der Front quasi stehen und wirklich aktiv da ja zu Veränderungen im Guten irgendwie beitragen. Von daher vielen, vielen lieben Dank für dein Engagement, auch stellvertretend wahrscheinlich für viele von deinen Kolleginnen. Und wir hoffen, dass ihr heute einen tollen Einblick in ein anderes Berufsfeld bekommen habt als das, was wir bisher so vorgestellt haben.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat wirklich viel Spaß gemacht und das waren sehr spannende Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht sind ja ein paar ZuhörerInnen ein bisschen inspiriert, auch in diese Richtung zu gehen. Also das wäre vielleicht auch ganz schön.
Nachwuchs überall gebraucht.
Definitiv, definitiv.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.